39.
Fast zahlt wie du.
Fast. Aber nur in Woche. Liebe Hörer, Doppelpunkt, Ihnen herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der Langlaufen zwar nicht erfunden hat, aber super ins Ganghofer Museum passt, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Peter, wir sind die zwei, die sich alle zwei Wochen immer abwechseln, gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Mhm. Immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird. Stimmt das?
Dem ist so. Ich bin total gespannt, weil dieses Mal bist du dran.
Stimmt. Man muss noch erwähnen, wer beim letzten Mal eingestiegen ist, wird sich wundern, dass das so ist. Letztes Mal war eine Spezialfolge. Da haben wir gemeinsam über ein Erlebnis gesprochen. Aber diesmal ist es wieder eine normale Folge. Und dem Rhythmus folgen, wenn man jetzt die Spezialfolge herausnimmt, bin ich heute dran.
Genau. Ungrad bist immer du.
So ist es. Wir sind auch die beiden, die ihren Podcast dreigeteilt haben. Eingangs wird immer etwas eingeplänkelt, also geplaudert. Wir nehmen diesen Podcast ja immer in einem Block auf, ohne Schnitt. Deswegen müssen wir uns zuerst gut warm sprechen. Danach kommt der Hauptteil, eben die Geschichte. Und hinten raus werfen wir dann meistens zum Ausplänkeln einen Blick in Experience Tirol, die Show, die es ja im Stadtzentrum von Innsbruck täglich zu besichtigen gibt. Genau, der die Geschichte erzählt, der hat ja die Möglichkeit, beim Einplänkeln demgegenüber eine Frage zu stellen. Und da ich die Geschichte erzähle, habe ich die Ehre, dich etwas zu fragen. Lieber Peter,
leg los.
Ich habe heute in der Tiroler Tageszeitung gelesen, dass die Didelmaus ihr Comeback feiert und auf Secondhand-Plattformen Rekordpreise erzielt. Was sagst du dazu?
Ist dem so. Das ist mir ganz entgangen. Hab nicht wirklich.
Warum liest du keine Zeitung?
Ich lese die Zeitung tatsächlich nur online und nur oberflächlich, muss ich jetzt so sagen. Ich bin, wenn dann lese ich ORF.at, muss ich so sagen, die DT immer noch in Auszügen und vor allem dann, weil meine Frau liest sie mir gegenüber und die sagt mir nachher immer, was Sache ist.
Und Didelmaus war heute nicht Gesprächsthema beim Frühstück?
Nein, es war der Kubus-Gesprächsthema. Vom Landestheater, aber die Didelmaus nicht.
Zu der kommen wir zurück zur Didelmaus. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, zu der habe ich nicht einen ganz einen großen Bezug. Also die, ich bin zu alt für die Didelmaus. Die ist nämlich, warte mal, so, das dürfte in den 90er Jahren gewesen sein, aktuell gewesen. Den einzigen Bezug, den ich tatsächlich habe, das ist ein sehr netter. Ich war nämlich in einem früheren Leben einmal Gitarrelehrer. Ich glaube, das war in Batsch oder in Wehr. Und da habe ich, soweit ich mich erinnere, einmal ein Federpenal mit einer Didelmaus als Jahresabschlussgeschenk von einer Schülerin bekommen. Das ist mein einziger Bezug dazu.
Von den 90ern bis in die 2010er Jahre war die Didelmaus angesagt und mittlerweile haben alte Stücke einen Wertanstieg von 470%.
Ja, bist du narrisch.
Wieso habe ich alles weggeschmissen? Ich depp. Gibt es andere Sachen, die du in deiner Jugend, so 60er, 70er damals, gesammelt hast und ähnlich? Oh, wo kam wie später die Didelmaus?
Da kannst du lachen. Ja, ja, natürlich hat es in meiner Jugend.
Wer also, lacht hier?
Also Sachen geben, wobei ich muss es schon korrigieren. Also meine Jugend, das waren schon die 80er. Und insofern habe ich schon einige Sammlungen, wobei da geht es um CDs und um solche Geschichten.
So die Überraschungsei-Figuren und so?
Nicht? Nein, habe ich nicht gesammelt. Ich habe Überraschungsei ja schon. Kopf,
gegessen, und so du hast immer den Inhalt mitgefressen.
Ja, ja. Irgendwer hat mir gesagt, drin? Ich bin eine Überraschung sei, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Weil ich so nett bin. Nicht.
Aber, es ging um die Eiform.
Ach so, um die Eiform. Ist jetzt ein neuer Aspekt, mit dem kann ich jetzt zurzeit psychisch nicht ganz umgehen.
Reden wir weiter. Genau. Du hast früher Überraschungseier mit Inhalt gegessen?
Ja, nein, den Inhalt habe ich nicht gegessen, den habe ich zusammengebaut.
Aber nicht gesammelt, also zusammengebaut und weggeschmissen.
Genau, so ist es. Aber natürlich war das eine coole Zeit und ich erinnere mich gern an die Dinge. Aber gerade jetzt zum Beispiel CDs war ein großes Thema. Habe ich mit vielen meiner Altersgenossen gerade besprochen. Jeder hat so zwischen 300 und 500 CDs im Keller liegen. Weiß nicht, was er damit machen soll. Will sie eigentlich nicht wegschmeißen, aber hochen dort muss ich auch nicht. Komisch.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Wenn du schon mit den CDs nicht machst und nicht sammelst, was planst du in der Pension zu tun? Wirst du dann schnitzen?
Pension, ja, Gott sei Dank. Ja.
Schön langsam.
Ja, schön langsam muss man sich damit auseinandersetzen. Stimmt, es werden gleich mal 20 Jahre sein. Bis dorthin. Aber ich glaube, mir wird da nicht langweilig. Also irgendwas...
Was machst du dann?
Irgendwas finde ich sicher. Schnitzen, auf das kommst du, weil das war ja damals vom Hermann eben im Ganghofer Museum sein Vorschlag für mich, dass ich das anfangen sollte.
Ich glaube, dass ein Schnitzer den anderen erkennt.
Schon?
Ja, ich glaube schon. Der sieht ja auch im Holz, was es für Figur wird, und so hat er in dir gesehen, dass in dir ein Schnitzer wohnt.
Ja, ich sehe bei mir ja nicht den Künstler innewohnen. Also ich...
Ich soll ja nicht, er ist ein Handwerker.
Ich halte mich für absolut untalentiert, auch als Handwerker. Leider, ich würde das gern machen, weil ich Holz für einen extrem lässigen Werkstoff halte. Ich würde es gern kennen, also lassen wir es mal offen. Who knows?
Apropos who knows, welchen Podcast hörst du denn gerade? Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, Doppelpunkt innen?
Wie gesagt, denn...
Das hast du gesagt, da war es noch nicht an das Mikrofon.
Schon?
Ja, deswegen.
Ach so. Was ich den Moment gerade im Auto gekocht habe, das nennt sich His to Go. Und da geht es gerade um den Untergang des Weströmischen Reichs, also um den Goteneinfall.
His to Go ist ja wie Geschichten aus der Geschichte, nur von zwei Deutschen.
Richtig. Ja, es sind die anderen.
Achso, ja, also Österreich
und
der Deutsche.
Stimmt, ja, stimmt. Ja, genau. Und hat es mir jetzt vorgeschlagen und wahrscheinlich mit einem Fingerdruck.
Seit drei Jahren sage ich der Hoch His to Go, aber du hast es immer ignoriert.
Echt?
Das war der von der Steffi, der Podcast vor Geschichten aus der Geschichte.
Ach so.
Also wegen dir haben wir Geschichte aus der Geschichte und sie haben His to Go gekocht. Jetzt haben wir getauscht quasi.
Okay.
Ich finde, die machen das ganz nett.
Ja, die machen das gut, ja. Absolut.
Ich bin da sehr fundiert, zwei Historiker, ich glaube Freiburg und Nürnberg, ja. Die machen das total eloquent. Sie sagen eigentlich immer, was sie trinken, oder? Was für ein Getränk? Was trinkst du?
Soweit bin ich nicht. Ich trinke einen Espresso mit einem Wasser.
Dem Moment. Ich nehme more fancy Getränke.
Also, ja, wir müssen vielleicht auch irgend so einen Ritus einführen. Vielleicht bringe ich einen Kuchen mit oder so.
Mhm.
Gut, oder?
Oder bringen die immer einen Matcha Latte mit?
Na, bitte.
Oder wie sagst du immer?
Nein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Matcha Latte. Da bin ich, da hat mich jemand erpresst mit dem Getränk. Und seitdem habe ich dieses Spinatomelett in D-Form irgendwie verdrängt.
Das ist perfekt. Apropos verdrängen, apropos Spinatomelett in Getränkeform, schreiten wir zur Abgeschichte.
Ja, damals war ich freue mich drauf.
Das war, ja, besser nicht. Das war eine wunderbare Überleitung, wie ich finde, und ich habe mir einen verdient. So. Lieber Peter, die heutige Geschichte bedarf wahrscheinlich einer Triggerwarnung, und zwar gleich zweifach. Erstens, weil sie etwas länger dauern wird, zumindest dann, wenn ich nichts vergesse und mir Zeit lasse. Und zweitens sind die erzählten Anekdoten ziemlich abartig. Deswegen diejenigen, die da eher, ja, sagen wir mal so, nicht allzu viel aushalten und etwas sensibler sind, bitte besser eine andere Folge hören.
Ah, das ist doch ein guter Start ins neue Jahr.
Das glaube ich, sagst du noch dann nimmer.
Schauen wir mal.
Dann empfehle ich die Spezialfolge zu hören vom letzten Mal, weil die war relativ nett.
Okay. Und jetzt wird es grausig.
Schon.
Okay.
Eigentlich eher abartig.
Okay.
Gut, lieber Peter, starten wir die Geschichte von vorne. Und zwar schreiben wir den 3. Jänner 1948. Es ist kurz nach 5 Uhr morgens. Es ist ein kalter, ein dunkler Wintermorgen. Und zwar im Lager in Oradour, also in Schwarz. Das Lager ist zu dem Zeitpunkt bereits zweigeteilt. Ein Bereich ist stillgelegt, der andere beherbergt in einer einzigen von so einem Stacheldraht umzäunten Baracke die letzten verbleibenden Häftlinge. Und genau in der Baracke planen drei Männer ihre Flucht. Die drei Männer heißen Franz Engel, Anton Häfner und Josef Schwamberger. Die drei, die wissen, dass die Gendarmen wahrscheinlich etwas nachlässig sind. Die Gendarmen sind nämlich junge Burschen, eher so Hilfsgendarmen, die da ihren Job so, ja, schon ernst, aber nicht ganz so penibel genau nehmen. Und es stimmt, also die Wachen, die die Nachtschicht hatten, die verlassen ihren Posten pflichtwidrig zu früh, noch bevor die Ablösung eintrifft. Und gar in diesem unbewachten Moment sehen unsere drei bald Flüchtigen ihre große Chance. Sie betreten die Lagerküche, ziehen sich dort um und treten dann hinaus in die Dunkelheit. Auf dem Weg in die Freiheit überqueren sie eine erste Stacheldrahtumzäunung, gelangen so in den unbeleuchteten, stillgelegten Teil des Lagers und reißen dort die Drähte eines alten Pfarrhaus herunter. Und so schaffen sie es, wirklich raus in die kalte Nacht zu verschwinden. Es wird ganze 2 Stunden dauern bis zum Appell, bis ihr Fehlen entdeckt wird. Der Ausbruch, der gerade passiert ist, der legt den Grundstein für eine jahrzehntelange Flucht, die wahrscheinlich ohne das Versagen der Wachleute gar nicht möglich gewesen wäre. Die 3 Männer sind also jetzt dann außerhalb des Lagers und jetzt kommt die ganz, ganz kritische Phase. Wer in Freiheit überleben will, der muss jetzt schnellstmöglich über die Grenze drüber. Und deswegen schauen die 3, wie schaffen sie es denn, von Schwarz aus nach Innsbruck zu kommen. Und zum Glück treffen sie, also für ihr Glück, treffen sie einen LKW-Fahrer, der nimmt sie mit nach Innsbruck. Dort, so wird geschrieben, sind sie etwas orientierungslos, streunen durch die Stadt, aber relativ schnell machen sie sich dann auf in Richtung Brenner. Wieder haben sie Glück, sie treffen einen Traktorfahrer, der sie ein Stück mitnimmt. Ihr Plan, den sie sich zurechtgelegt haben, der sieht vor, dass sie bei Obernberg die Grenze nach Südtirol zu Fuß überqueren wollen. Aber leider, es liegt zu viel Schnee, das Überqueren der Berge ist nicht möglich. Und weil dieser Grenzüberschritt eben scheitern wird, kehren sie nach Kriers am Brenner zurück. Und da trennen sich jetzt die Wege. Der Schwamberger, der scheint ganz gute Kontakte zu haben, der sagt irgendwas von, er sucht einen Schlepper, der ihnen helfen wird. Er kontaktiert einen Freund in Kriers, den Georg Taxer, bei dem sie kurz verweilen können. Und er geht dann seiner Wege auf der Suche anscheinend nach diesem Schlepper. Es ist so, während der Engel und der Häfner brav warten, stellen sie sich wohl etwas ungeschickt an. Es gibt nämlich einen sehr aufmerksamen Zöllner, der in seiner Freizeit spazieren geht mit seiner Frau und dann die zwei sieht und sagt, die kommen mir irgendwie komisch vor. Und aufgrund dessen werden die beiden dann verhaftet. Also deren Flucht dauert nur 2 Tage. Beim Schwamberger schaut es anders aus. Wir wissen das, weil der Taxer, bei denen sie eben zu Hause waren, ja, der wird dann später einvernommen und der gibt an, naja, er hat nicht wirklich gewusst, wer der Schwamberger ist. Er kennt ihn irgendwo von früher. Der hat ihm nur gesagt, er ist ein freigelassener Häftling. Deswegen hat er ihm halt kurz Asyl angeboten. Aber der sei relativ schnell wieder nach Obernberg aufgebrochen. Diese Darstellung ist heute retrospektiv nicht ganz glaubwürdig, weil wir haben nämlich irgendwo 2 Häftlinge, die es nicht schaffen und einer, der es schafft. Also müssen wir davon ausgehen, dass der Taxer mit dem Schwamberger unter einer Decke gesteckt hat und ihm wirklich geholfen hat, über die Grenze zu kommen. Dieser Beistand ist also einer der ersten entscheidenden Knotenpunkte, wahrscheinlich in einem ganzen Netzwerk an Helfern, die diese Flucht nach Südtirol überhaupt ermöglicht haben. Der Schwamberger schafft es also über die Grenze und dann beginnt für ihn so die nächste Phase der Flucht. Und zwar die systematische Beschaffung einer neuen Identität. Warum er die braucht, schreib schon wieder mit.
Ja.
Warum er die brauchen wird, warum der relativ panisch versucht, über die Grenze hinwegzukommen, all das werden wir später hören. Fakt ist jedenfalls, während er versucht, in dieser Anonymität der Nachkriegszeit zu verschwinden, haben Ermittler bereits 3 Jahre zuvor, nämlich 1945, begonnen, zuerst die Puzzleteile seiner Geschichte zusammenzutragen. Und die Geschichte, die hat es wirklich in sich. Also die Frage bleibt jetzt, oder steht im Raum, wer ist dieser Mann, wovor hat er so große Angst? Um das alles zu verstehen, müssen wir in der Zeit zurück hin zum Anfang eines ja vermeintlich ziemlich gewöhnlichen Lebens. Soweit kann ich folgen. Mhm. Also jetzt Zeitsprung aus der Flucht in die Vergangenheit. Der Josef Schwamberger, der wird im Februar 1912 in Brixen in Südtirol geboren. Seine Familie, die zieht aber sehr bald nach Innsbruck. Der Vater ist ein kleiner Postbeamter, also irgendwo kann man sagen, ein Leben wahrscheinlich in der Mittelschicht. Der Josef, der besucht die Volksschule 3 Heiligen, dann die Bürgerschule in der Leopoldstraße und dann später die Handelsfortbildungsschule. Dort macht er eine 3-jährige kaufmännische Lehre. Er ist dort in der Farbenhandlung von Michael Murauer in der Andreas-Hofer-Straße, arbeitet dann später in einem Betrieb für Sprenglermaterialien in der Herzog-Friedrich-Straße. Also der ist in Innsbruck relativ umtriebig und ganz gut verwurzelt. Diese kaufmännische Lehre, die absolviert er, allerdings trifft ihn die Wirtschaftskrise sehr, sehr hart. Er wird arbeitslos und muss sich so mit mehreren Gelegenheitsjobs durchhelfen. Ja, junger Mann, der also eine Zukunft vor sich hat, die nicht ganz so rosig aussieht, der sich kein gutes Bild der Zukunft macht, der ist natürlich anfällig für die eine oder andere radikale Idee und vor allem für Bewegungen, die ihm Halt und Aufstiegschancen versprechen. Und so kommt's. Im April 1933, im Alter von nur 21 Jahren, tritt er in die SS ein und er stellt auch einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP. Dort wird er dann am 1. Mai offiziell aufgenommen. Das Ganze war kein Akt so von reinem Opportunismus. Dieser Schwamberger, der war schon auch ein überzeugter Ideologe, also ein überzeugter Nationalsozialist und das sollte auch zeitlebens bleiben. Nachdem die NSDAP in Österreich verboten wird, flieht er ins Deutsche Reich, schließt sich dort der österreichischen Legion an und wird auch Mitglied der militärisch ausgebildeten SS-Verfügertruppe. Das ist so eine Sondereinheit und später auch Kern der Waffen-SS. Für ihn beginnt jetzt so eine Zeit, wo er relativ viel in Deutschland unterwegs ist, verschiedene Kasernen, er erfährt Ausbildung und vor allem eine ideologische Schulung. Er träumt davon, in der ersten Reihe zu sein, an der Front zu kämpfen. Er will da wirklich der starke Mann sein, der was erreicht. Allerdings macht ihm seine Gesundheit einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Er hat akute Gallenprobleme und wird deswegen als Felddienst untauglich erklärt. Und so beginnt für ihn eine Karriere in der Verwaltung. Er hat verschiedene Bürojobs, heiratet 1939 seine Frau Käthe, wird Vater eines ersten Sohnes, später eines zweiten. In der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, wird er beschrieben von einer Chefsekretärin als höflicher, ruhiger, Zitat, Stubenhocker und Büromensch. Sie sagt darüber hinaus, wenn er nicht Fähnchen und Partisanen von Partisaneneinsätzen steckte, so las er Zeitung oder machte Kreuzworträtsel. Ein bisschen später, im Oktober 1941, wird dieser stille Büromensch dann in die Dienststelle des SS- und Polizeiführers von Krakau, einen gewissen Julian Scherner, hinversetzt. Es war zuerst wieder eine Verwaltungsaufgabe, aber sie war auch Ausgangspunkt für eine Entwicklung, deren volle Konsequenzen erst nach dem Ende des Kriegs und da auch noch viel, viel später ans Licht kommen sollten. Diese Zeit schauen wir uns wiederum später an, also die Zeit, was passierte eigentlich während dem Zweiten Weltkrieg. Wir springen nämlich zuerst ans Ende vom Zweiten Weltkrieg, 1945. Da bricht das Nazi-Regime ja zusammen und der Schwamberger, ja, der tingelt dort von Polen irgendwann nach Norddeutschland und versucht, in die Heimat zurückzukommen. Das gelingt ihm mal mit dem Rad, das wird dann gestohlen, dann zu Fuß, dann wieder mit dem Rad. Er schafft es jedenfalls zurück nach Innsbruck und zwar nur deswegen, weil er mit falschen Papieren ausgestattet wird. Er heißt zu diesem Zeitpunkt offiziell Josef Hackl. Er kommt bei der Familie zu Hause an, ganz so gemütlich dürfte es nicht gewesen sein, hier und da erkennt ihn wer und er hat schon das Gefühl, er muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Und am 20. Juli 1945 passiert es dann wirklich aus seiner Sicht das Unglück, er gerät in eine Ausweiskontrolle der hiesigen Polizei, die lässt sich diesen Ausweis geben und kontrolliert ihn. Und die Beamten, die werden sehr schnell misstrauisch. Die denken sich, irgendwas stimmt da nicht. Sie entdecken auf seinem linken Arm eine frische Wunde. Er hat wohl versucht, das verräterische SS-Tattoo mit seiner Blutgruppe zu entfernen. Seine Tarnung ist also zu diesem Zeitpunkt aufgeflogen. Die Polizei startet dann Ermittlungen und bei Durchsuchungen im Umfeld seiner Familie, ja, da machen die Ermittler so einen ersten Fund, der so ein bisschen die wahre Natur zum ersten Mal zum Vorschein bringt. Sie finden 8 Stoffsäcke, gefüllt mit dem letzten Besitz seiner Opfer. Also 8 Stoffsäcke mit Münzen, Gold, Schmuck, allem drum und dran, da ist noch mit eingravierten Namen und Initialen der Vorbesitzer. Das Vermögen beziffert ein Sachverständiger damals mit 50.000 Reichsmark, das wäre umgerechnet heute irgendwas zwischen 300 und 500.000 Euro. Es war also der erste greifbare und unwiderlegbare Beweis dafür, dass der Mensch wahrscheinlich im Zuge des Zweiten Weltkriegs so einiges angestellt haben dürfte. Die Polizei konfrontiert ihn dann in den Vernehmungen mit ersten Vorwürfen und er reagiert da relativ gelassen, er leugnet und kippt so ein bisschen antisemitische Tiraden hinein. Zeitgleich gibt er aber auch zu, dass er circa 35 Juden getötet haben will im Zweiten Weltkrieg, aber all das nur auf ausdrücklichen Befehl seiner Vorgesetzten. Also er ist der, der nichts dafür kann. Es wurde ihm befohlen, das zu tun. Während er das beschreibt, das kann man alles nachlesen, wirkt das alles sehr kühl, sehr technisch. Er sagt zum Beispiel, die Gefangenen seien, Zitat, mit dem Gesicht an die Mauer gestellt und rückwärts durch Kopfschuss erschossen worden. Und dann fügt er noch ein Detail hinzu. Meistens kam es vor, dass ich den erschossenen Gefangenen noch einen Schuss in die Schläfe gab. Der Ausschuss war meistens zwischen Nasenbein und Stirn. Warum gibt er das Ganze so genau an? Weil er zeigen will, wie human er getötet hat. Also er musste ja töten auf Befehl, hat es aber so gemacht, dass die Menschen, die eben sterben müssen, sehr schnell tot sind und nicht viel leiden müssen. So gibt er das Ganze an. Liest sich heute sehr pervers, aber wir werden gleich sehen, warum er das so einordnet. Generell stellt er die Vorwürfe, die ihm da entgegengetragen werden, ist ein bisschen als lächerlich da. Er sagt wieder, Zitat, diese Angaben sind fantastische Erfindungen, man kann sie nicht anders bezeichnen. Ich bestreite entschieden, dass es jemals zu Mördereien in der von den Zeugen geschilderten Art gekommen ist. Ich kann mir das nur aus dem Hass der Juden gegen mich als Angehörigen der SS erklären und daraus, dass die Juden anderen Gesetzen hinsichtlich Wahrheitspflicht gegenüber Nichtjuden unterstehen. Also schon eine relativ harte Aussage, vor allem wenn man jetzt dann sieht, was da alles noch kommen wird. Die Tiroler Polizei, also es gibt dann ganz, ganz viele bürokratische Geschichten und justiziarische, die lasse ich alle aus. Fakt ist, die Tiroler Polizei übergibt ihn dann an die französischen Behörden und die internieren ihn eben in diesem Lager Oradour in Schwarz. Diese Vorwürfe, die gerade im Raum stehen, auch die 8 Säcke mit Raubgut und die teilweise widersprüchlichen Aussagen, all das sind nur die Oberfläche dessen, was wirklich geschehen ist. Und da müssen wir uns jetzt anschauen, was während des Zweiten Weltkriegs sich zugetragen hat, und zwar rund um Krakau, also im heutigen Polen. Denn die volle Wahrheit über diesen Josef Schwamberger, die werden wir erst da vorne, wenn wir wirklich die Augenzeugen berichten, lesen und schauen, wo ist er zwischen 1941 und 1945 so umgegangen. Mhm. Station 1. Roswadow, also ich spreche alles falsch aus, weil ich kein Polnisch kann, aber das ist bitte zu entschuldigen. Wir schreiben den September 1942. Josef Schwamberger ist gerade mal 30 Jahre und da erhält der einstige Büromensch sein erstes eigenes Kommando. Und zwar darf er das Zwangsarbeiterlager Roswadow übernehmen. Als er das Lager übernimmt, sind dort 1200 jüdische Häftlinge interniert. 6 Wochen später sind es noch 570. Wie kann man sich diesen Schwamberger vorstellen? Auch da kann man Zeitzeugenberichte lesen. Er trug wohl stets eine Peitsche mit sich und trat in Handschuhen auf, makellos sauber und strahlend weiß. Er hat so ein paar Eigenheiten gehabt. Bei der Ankunft von jüdischen Häftlingen im Lager hat er sie aufgefordert, sofort alle Wertgegenstände abzugeben, und gelegentlich gehörte es wohl auch zum Aufnahmeritual, einen Neuankömmling zu erschießen, einfach um die Macht zu demonstrieren. Das wissen wir vom Leo Berger, der hat zum Glück überlebt. Er wurde nicht erschossen bei der Ankunft, er wurde nur wahllos bestialisch verprügelt. Also von Beginn weg hat unser Josef Schwamberger die Häftlinge wirklich in Todesangst versetzt. Warum? Es war vor allem die Willkür, mit der er sein Kommando geführt hat. Er hat keine Leitlinien gehabt, also kein Gefangener gewusst, was kann ich richtig machen, was falsch. So eine Lagerordnung, die hat nicht existiert. Die Häftlinge haben also nie gewusst, wann kommen sie in sein Visier und wann geht es ihnen an den Kragen. Und es war nicht nur er, es war sein Stellvertreter und es war das ukrainische Wachmannschaftspersonal, die wirklich permanent für Unruhe gesorgt haben und permanent Verbrechen begangen haben. Der Schwamberger hat es relativ einfach gehabt, der hat sein Kommando führen können, wie er wollte. Er hat nur ganz, ganz wenige Anweisungen vom SS-Polizeiführer Scherner erhalten, ansonsten hatte er freie Hand. Also Fakt ist, im ersten Lager wurden fast täglich Menschen erschossen, vor allem kranke und arbeitsunfähige Häftlinge, so wie er es empfunden hat, wurden sofort erschossen. Er hat auch eine ziemlich suffisante, grauslige Ansicht gehabt. Er hat nämlich den Gefangenen eingebläut, sie seien nur 6 Pfennige wert. Warum? Das war der Preis einer Postkarte, mit der er, laut Zitat, jederzeit 1000 neue Häftlinge anfordern hätte können.
Wahnsinn.
Nach einem Jahr geht es für ihn weiter. Und zwar nach Schremischl, Das ist, dort gab es ein jüdisches Ghetto. Und hier entfesselt der Mann, der einst wirklich im Krakauer Büro Kreuzworträtsel gelöst hat, einen Terror, der selbst für die damaligen Verhältnisse wohl als außergewöhnlich bezeichnet werden muss. Den Häftlingen hat er seine Allmacht mit den Worten offenbart, Zitat, ich bin euer Gott, wenn ich sage, du stirbst, dann stirbst du, wenn ich sage, du lebst, dann lebst du. Das Ghetto ist damals in zwei Zonen geteilt gewesen, Ghetto A, dort wurde gearbeitet, natürlich unter unmenschlichen Bedingungen, Ghetto B, da waren alle, die quasi unfähig waren zum Arbeiten, die wurden dort zum Sterben hingeschickt, es gab auch dort kein Essen. Diejenigen, die laut Schwamberger zu schwach, zu faul oder renitent waren oder sich etwas zu Schulden kommen, unter Anführungszeichen haben lassen, ja, die wurden teilweise mit mittelalterlichen Demütigungsritualen vom Ghetto A ins Ghetto B, sprich in den fixen Tod getrieben. Das wissen wir vom Ignaz Tuchmann, der berichtet, Zitat, außerdem hat er von Zeit zu Zeit mehrere Arbeiter austreten lassen, diese auf den Lagerfriedhof dirigiert und dort hat er folgende Exekutionen durchgeführt. Die gesammelten Arbeiter mussten sich aufgrund eines Befehls ganz nackt ausziehen. Sie erhielten 75 bis 100 Knüppelschläge auf den nackten Körper und dann wurden die Opfer im nackten Zustande in das zweite, sogenannte nicht arbeitende Ghetto getrieben. Solche Vorstellungen fanden jede paar Tage statt. Es gab also in diesem Ghetto ziemlich viele Menschen, die von der harten Arbeit und vom kargen Essen geschwächt waren. Und mit denen macht er Kohl zum Prozess. Er steckt sie ins Lagergefängnis und lässt sie dort hungern. Und wenn genügend Jüdinnen und Juden dort angesammelt waren quasi, hat der Lagerwache befohlen, alle zum Friedhof zu führen. Und dort wurden sie dann am Rande eines Massengrabes aufgestellt und hineingeschossen. Der Tuchmann führt dazu weiter aus. Mit einer solchen Exekution von 17 Mann war ich unfreiwilliger Augenzeuge, da ich in der nächsten Nähe des Lagerfriedhofs einen Stacheldraht spannte. Eines von den 17 Opfern war ein bildhübsches Mädchen namens Zimmermann Lola. Falls auch Kinder unter den zu Exekutierenden sich befanden, so packte Schwamberger die armen Kleinen am Haarschopf, tötete sie durch Genickschuss und schleuderte sie mit einem Fußtritt ins Grab. Dies war seine besondere Spezialität. Der Mann entwickelt also in dieser Station, also da in diesem Ghetto, wirklich eine kalte, bürokratische Präzision beim Morden. Gleichzeitig wirkt aber auch alles sehr getrieben, fast schon lustvoll, diese Machtausübung, diese Gier und vor allem auch das Verlangen nach Reichtum. Wir haben nämlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht geklärt, was war denn die Arbeit, die in Ghetto A bevorstand. Da haben wir wieder ein Zitat einer jüdischen Überlebenden. Diese Arbeitsabteilung hatte die Aufgabe, das gesamte Eigentum der ermordeten Juden aus ihren Privatwohnungen in der Stadt und im Ghetto zu sammeln, in Magazinen zu lagern, zu reparieren und für den Abtransport nach Deutschland zu verladen. Die Bekannten erzählten mir auch, dass die Gattin Schwambergers, welche mit ihrem Kind auch im Schemmesl wohnte, ständig Pakete mit Gut, das den Juden geraubt worden war, nach Innsbruck an Verwandte schickte. Man muss wissen, der Schwamberger hat damals in Polen vor Ort wie ein Fürst gelebt. Er hat in einer beschlagnahmten Villa logiert, fuhr mit Kutsche und hatte Diener. Er hat paketeweise Raubgut nach Tirol geschickt, nicht mehr nach Innsbruck in die Speckbacher oder Bembauer Straße, denn diese Wohnungen, die waren mittlerweile schon durch die Bombardierung nicht mehr bewohnbar, sondern vor allem nach Brixen im Dahle, wo die Familie hingezogen ist. Und da ist alles geschickt worden, nicht nur diese 8 Säcke voller Raubgut, auch Möbel und alles drum und dran ist daher geflossen. Doch es geht bei der ganzen Geschichte nicht nur um Raub und Reichtum, es geht vor allem um seine Gewaltlust und Ausübung von Macht. Der Terror vom Schwamberger hat sich nämlich nicht nur gegen alte, kranke, arbeitsunfähige Menschen gerichtet, sondern das traf ganze Familien. Das wissen wir vom Jakob Ehrlich. Der meldet sich nach dem Krieg bei den Behörden zuerst in Steyr und dann in Innsbruck, als er eben den Namen des Kommandanten auf der Fahndungsliste sieht. Er sagt, unter den Opfern waren auch meine Eltern Aaron und Jitta, auch die Eltern meiner Frau wurden von ihm erschossen, ferner 6 Schwestern meiner Frau und weitere 4 Kinder, einer Schwester meiner Frau, auch mein einziges Töchterchen fand tot. Kann man schon erkannt geben. Es gibt dann viele, viele Jahre später in Stuttgart gibt es dann einen Hauptprozess gegen den Schwamberger und dort werden vor allem 3 bevorzugte Strafmethoden festgestellt. Erstens, unfassbar, das Prügeln nackter Menschen, zweitens das Hetzen seines Hundes, den er extra dafür ausgerichtet auf sie, und der Zwang, Kot zu fressen.
Na bitte.
Das wird richtig schlimm.
Es ist schlimm genug.
Es ist nämlich so, das wird dann das Ghetto aufgelöst und da entdeckt er eine Gruppe von Menschen, die sich wochenlang in der Kanalisation versteckt haben. Und so wie er drauf ist, sieht er die und sagt, habt ihr Hunger? Dann sagen die ja. Dann sagt er, passt, und fresst quasi eure eigenen Fäkalien. Dann lasse ich euch überlegen. Was macht er? Sie fressen die Fäkalien, er schießt sie trotzdem.
Ja, super.
Wie beweist der Mensch ist, muss man sich vor Augen halten. Er hat damals einen 4-jährigen Sohn, genannt Horsti. Den ermutigt er zum Satz, dieser Ort stinkt nach Juden. Er gibt ihm sogar eine Pistole in die Hand und sagt, mit dem kannst du auf jüdische Kinder schießen. Das Kind verweigert zum Glück. Die Grausamkeit kennt also keine Grenzen. Er ergötzt sich daran, Opfer zu demütigen. Ein junger Mann, den zieht er die Hose herunter bis zu den Knöcheln, und bevor er den Stuhl umstießt, der Mann ist am Galgen, dann lacht er dann aus, als er halt im Todeskampf quasi die Kontrolle über die Blase verliert. Ein Zeitzeuge sagt damals aus, Schwamberger zwang oft junge Mädchen, die man aus den Bunkern hereingebracht hatte, sich nackend auszuziehen und dann in eine ausgeschaufelte Grube zu springen. Er liebte es, seinen Hund auf diese Mädchen zu hetzen, der sie oft schwer verletzte. Geht aber noch wilder. Es kommt dann zur sogenannten Turnhallenaktion. Das ist während der gewaltsamen Auflösung des Ghettos. Und da nimmt diese Grausamkeit wohl unvorstellbare Ausmaße an. Es wird ein großes Feuer entzündet und da werden Menschen hineingeschossen. Teilweise aber absichtlich nicht getötet, sondern irgendwo in die Gliedmaßen geschossen, sodass die lebend ins Feuer kippen. Der Siegfried Kellermann, Überlebender des Ganzen, sagt, die Kinder wurden nicht einmal erschossen, sie wurden bei einem Bein erfasst, mit dem Kopf an die Wand geschlagen und dann ins Feuer geworfen. Jo, und jetzt kommen wir dann zu den letzten Aussagen, dann ist endlich Schluss von dem Scheißdreck. Und zwar ein weiterer Zeitzeuge sagt aus, und da kriegt man so ein bisschen mit, wie unaussprechlich diese Angst war. Ich habe mich so versteckt, wie man sich vor einem Todesengel versteckt. Allein sein Name verbreitete Schrecken, so auch bei einem 2-jährigen Mädchen. Das kleine Kind hat nämlich damals sich unter dem Rock seiner Schwester versteckt und nur gerufen, Bamberger kommt, Bamberger kommt. Was heißt das? Das Kind kann nicht mal Schwamberger sagen. Wir wissen dann weiters von der Anna Weinberg. Die hat dann die Aufgabe gehabt, im Haushalt vom Schwamberger Schmuck, Gold und Kleidung des Lagerleiters vom Blut der getöteten Jüdinnen und Juden zu reinigen. Sehr oft, sagt sie, hat er getötet, einmal hat er 30 kleine Kinder erschossen. Gibt den Sam Nussbaum, der fasst alles super zusammen. Er sagt, er tötete, weil er töten wollte. Punkt. Station 3 ist dann etwas kürzer, aber sie ist auch relativ aussagekräftig. Die letzte Station vom Schwamberger war dann kurz vor Kriegsende in Milez, das ist rund 100 Kilometer östlich von Krakau. Dort hat die polnische Regierung schon vor dem Krieg ein Montagewerk für Flugzeuge errichtet. Das haben die Nazis dann umgesattelt und haben es dann in die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke quasi umgewandelt. Die meisten dortigen Arbeitskräfte waren katholische Polen, ergänzt durch jüdische Zwangsarbeiter. Und als Schwamberger die Kommandatur übernahm, sollen sich wohl die Arbeits- und Lebensbedingungen extrem verschlechtert haben. Er hat sofort eingeführt, dass alle dort Arbeitenden mit dem Buchstaben KL tätowiert wurden, steht für Konzentrationslager. Er hat Geld erpresst unter der Androhung von Exekutionen. Und ein Zeuge sagt aus, er habe Kinder von seinen Hunden wahrlich zerreißen lassen. Er hat auch das Krankenrevier sofort eingestellt und hat die Kranken sich selber überlassen. Es gibt da eine so eine Aussage, die ist teilweise geschwärzt, teilweise hinterfragenswert, ob sie wirklich noch genauso getroffen wurde. Aber ich glaube, ich halte sie für relativ authentisch. Der Kiel Löw hat das Ganze überlebt. Der ist dann im Flüchtlingslager in Salzburg gelandet, kam dann nach Innsbruck und der gibt an, es ist oft vorgekommen, dass Schwamberger plötzlich und während der Nacht in die Baracke eindrang und irgendjemand erschoss ohne Grund und Ursache. Jetzt kommt der noch entscheidendere Teil. Ich war in verschiedenen Lagern während der Nazizeit interniert, aber eine solche tierische Behandlung habe ich nirgends erlebt. Im Jänner 1945 kommt dann die Rote Armee immer näher und so muss sich Schwamberger gemeinsam mit seiner Waffen-SS zurückziehen und damit beginnt der vorerst letzte Akt seiner Geschichte. Die Frage ist, wie kann der Mann über 40 Jahre verschwinden und warum wird er erst zu spät seiner gerechten Strafe zugeführt? Jetzt gehen wir zum Beginn der ganzen Geschichte zurück. Wir wissen ja, er ist aus diesem Lager Oradour ausgebrochen, über den Brenner, über Obernberg nach Südtirol. Was ist da passiert? Er ist nach Brixen, seine ehemalige Heimat, da war wohl Familie, da wurde er geschützt und der hat sich dann neue Papiere besorgt. Er ist also über diese Rattenlinie bis nach Argentinien vorgedrungen. Er hat sich diese neue Identität nicht mit reinen Lügen erschlichen. Er hat relativ geschickt wahre biografische Angaben mit Lügen kombiniert. Er hat sich als Südtiroler Obdant, der zurückkehrt, der staatenlos ist, ausgegeben. Und so hat er das Rote Kreuz, vor allem auch unter Empfehlung des päpstlichen Hilfswerks, dann diese neue Identität erhalten, diese Papiere, die ihm zur Ausreise nach Argentinien überhaupt erst gebracht haben. Suffisant ist eine Aussage, das Ticket für die Reise nach Südamerika hat mir der Papst gezahlt. Eben weil damals vor allem dieses päpstliche Hilfswerk sich um Geflüchtete gekümmert hat und auch da so der eine oder andere war, der ab und zu mal weggeschaut hat, weil man wusste, wer da gerade neue Papiere bekommt. In Argentinien baut er sich ein neues Leben auf. Er lebt zu Beginn in San Carlos de Barrioja, seine Andenstadt, die vor allem bei Exiltirolern beliebt war, da die hohen Berge Heimaterinnerungen wecken. Er schafft sogar so weit, dass er 1965 die argentinische Staatsbürgerschaft erhält. Er lebt dort unauffällig als Familienvater und arbeitet in verschiedenen Berufen. Er ist Pfleger in einem Spital, landwirtschaftlicher Arbeiter, der sich um Hühner und Schweine kümmert, Bienenzüchter, Hausmeister und Geschäftsführer einer Forellenzucht. Er arbeitet am Fließband und war auch kaufmännischer Angestellter in einer Zweigniederlassung der Siemens AG. Doch die Jagd nach ihm, die hat zu dem Zeitpunkt längst begonnen. Es ist Simon Wiesenthal, dieser unermüdliche Nazijäger, der hat ihn auf seiner Liste ganz, ganz oben, eben aufgrund der grausligen Verbrechen. Und es wird dann von Deutschland eine hohe Belohnung ausgesetzt. Zuerst will man 1 Million hergeben, dann war es nur eine halbe. Aber es kommt dann aufgrund des Geldes der entscheidende Hinweis aus dem wahrscheinlich Familienumfeld vom Schwamberger. Und so wird er am 13. November 1987 verhaftet. Es dauert weitere 3 Jahre, sein juristisches Dauziehen, bis er von Argentinien nach Deutschland ausgeliefert wird. Der Prozess gegen ihn, der findet vom Landgericht Stuttgart statt im Jahr 1991 mit ganz, ganz vielen Unterlagen aus Innsbruck, die wir damals 1948 quasi gesammelt haben. Der Schwamberger zeigt sich zu dem Zeitpunkt total teilnahmslos und leugnet alles. Auch diese 30 bis 35 Morde, die er damals ja nach dem Krieg gestanden hat, widerruft er und sagt, er war damals quasi unter politischem Druck, er musste es aussagen. Als ein Richter ihn eben fragt, ob er sich nach den Aussagen der Zeugen überhaupt erinnern kann, sagt er, ach, wissen Sie, Herr Richter, das ist doch alles schon viel zu lang her. Vor und im Gerichtsgebäude kommt es zu Solidaritätsbekundungen von Neonazis, die fordern seine Freilassung. Allerdings im Mai 1992 fällt das Urteil lebenslange Freiheitsstrafe. Nachgewiesen werden im Mord in 7 Fällen an insgesamt 25 Personen und Beihilfe zum Mord in 32 Fällen an insgesamt 641 Personen. Die tatsächliche Opferzahl, die war wohl um ein viel, viel, Vielfaches höher. Teilweise wird in Berichten, vor allem der Franzosen damals, von 3.000 bis 10.000 Ermordeten gesprochen. Doch nach dem Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten, können eben nicht alle Daten juristisch festgestellt werden und bewiesen werden. Der Schwamberger stirbt im Dezember 2004 im Alter von 92 Jahren im Vollzugskrankenhaus in der Festung Hohenasperg und sein Leben, das hat ziemlich bezeichnend geendet. Eine Pflegekraft, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet hat, sagt nämlich aus, er habe in seinen letzten Stunden mehrfach laut nach seinem Führer gerufen. Mhm. Jawohl. Fertig. Ab in die Reflexion.
Zach. Wirklich, zach.
Sag ich, da braucht eine Triggerwarnung.
Für die erste Geschichte im neuen Jahr, du. Ja.
Ach, ich finde, das passt super in die Zeit.
Kannst du noch irgendeinen Soundeffekt machen, dass wir einen Übergang haben? Fein.
Reflexion.
Ja.
Jupp. Josef Schwamberger. Ich sage, ich habe eigentlich was anderes recherchiert und bin dann zufällig auf den Mann gestoßen und da gab es einen total tollen, aber super zusammengestellten Bericht von erinnern.at, eben haben wir jetzt vom Autor vergessen, der hat da wirklich auf 40, 50 Seiten diese ganze Biografie aufgeschlüsselt und alles dargelegt mit ganz vielen Augenzeugenberichten, Gerichtsdokumenten und so weiter. Und dann haben wir gedacht gehabt, mal gerade in Zeiten wie diesen, wo ja schon wieder irgendwie das Gesetz des Stärkeren zutrifft, wo es Spaltung gibt, wo es einen Haufen Menschen gibt, die nichts anderes zu tun haben, als über andere zu urteilen und zu richten. Also das passt hervorragend.
Mhm. Ja, wie gesagt, zacher Einstieg ins neue Jahr. Boradur waren wir seit dieser Aufarbeitung vor 2, 3, 4 Jahren, weiß
genau.
Ein Begriff, die einzelnen, nennen wir es einmal Personen, die da drinnen tatsächlich dann inhaftiert waren und deren Taten waren mir kein Begriff. Also insofern finde ich es total wertvoll, dass du das da vor den Vorhang geholt hast. Es ist total bedrückend, wenn man es so hört und total wichtig. Also ich bin jetzt natürlich noch ein bisschen angeschlagen, weil wenn du da den Tiroler Bezug und so weiter herstellst, sonst ist es immer so abstrakt. Ja, das war halt der, keine Ahnung, Leute davon, wurscht was, Auschwitz oder sonst was. Aber da, es gibt jetzt noch so einen lokalen Bezug und das macht keine gute Stimmung. Das ist schon sehr bedrückend, ja.
Ja, absolut. Eben, es macht es dann sehr greifbar, oder? Und man sieht, zu was Menschen also fähig sind. Mhm. Ist einfach krass. Also das ist ja nicht, er beschreibt seine ursprüngliche Verhaftungsaussage so, dass er relativ human unter anderem getötet hat, ganz schnell. Und damit er was der für Leid da verursacht, das ist einfach sowas von unvorstellbar. Also ich glaube, der beste Krimi-Autor oder der beste Horrorfilmregisseur kommt nicht auf die Ideen, was der da in Realität anderen Menschen angeht. Es ist einfach so krank und das ist nicht so lange her. Der Mensch ist 2004 gestorben. Das heißt, der ist jetzt nicht irgendwie vor 500 Nein. Jahren im tiefsten Mittelalter. Das war jetzt gerade erst in der jüngsten Vergangenheit. Das ist wahrscheinlich der Opa oder Uropa von irgendwem, der noch lebt. Mhm. Und das ist schon heftig.
Ja,
und das ist einfach ein mahnendes Beispiel für mich, wo es eben nicht hingehen darf. Und wenn wir heute drüber reden, ach, das passiert eh nie wieder, das werden sie damals auch geheißen haben. Mhm. Hat auch keiner geglaubt, dass dieser Bürokrat, dieser Kreuzworträtsellöser dann plötzlich in so eine Dynamik reinfällt und dann dieses jährliche Moralableck.
Ja, es fällt immer einen Schritt mehr, immer noch was dazu und es ist voll zach, echt. Und insofern kann man dem, glaube ich, nur mit genau sowas, mit dem Aufdecken oder besser gesagt mit dem in die Öffentlichkeit tragen, gerecht werden.
Ja, ich finde eben diese Website erinnern.at sagt sich schon aus. Mhm. Ich glaube, erinnern ist das Wichtigste und verdrängen ist tödlich.
Mhm. Ja, passt. Lass mal es einfach so stehen, wirklich.
Gut.
Ja.
Dann schreiten wir zum letzten Punkt und zwar ein Blick in die Experience, die Show. Ich bin relativ müde jetzt.
Ist ja schwierig, ja.
Peter, wir haben ein neues Jahr vor uns.
Ist so.
Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Was erwartest du dir von diesem Jahr?
Nein, also ganz kurz gesagt, das letzte Jahr war ja durchaus erfolgreich, was die Besucherzahlen anbelangt. Also wir sind wirklich happy mit der Entwicklung. Es geht Schritt für Schritt. Es ist nicht so einfach, tatsächlich die Leute zu informieren, dass es die Experience generell gibt, gerade im touristischen Bereich. Aber auch da, glaube ich, sind gute Fortschritte erzielt worden, gerade mit der Innsbruck-Card und solche Geschichten. Und deswegen blicke ich wirklich zuversichtlich ins neue Jahr, sprich in die Monate, die vor uns liegen.
Deine Erwartung ans Jahr? Zahlen?
Meine Erwartung ist einfach eine kontinuierliche Entwicklung. Also eine Steigerung auf dem, was im letzten Jahr war. Und insofern bin ich da sehr guter Dinge, dass sich das so entwickelt, wie wir uns das vorstellen.
Das klingt doch gut.
Schon, gell?
Ja. Ja. Ein persönlicher Abschluss.
Ja. Lassen wir es so stehen. Echt.
Wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Wir hören uns dann wieder mit Folge 40, so eine kleine Jubiläumsfolge.
Ja.
Bis dann. Baba.
Passt. Für dich.
Sag ja, Triggerwarnung.
Ach, ich komme jetzt mit Wort. Aber wichtig.
Absolut. Ja. Gehört leider zur Geschichte.
Ja.
Dauert der Schwing immer so lang.
Ja. Klappt schon.